Guten Morgen, auch von mir. So ein Bild habe ich von oben noch niemals gesehen. Wahrscheinlich, hoffentlich werde auch noch niemals sowas sehen müssen in diese schönen Zeiten, die wir gerade haben. Thema, die ich heute zum Besprechen mitgebracht habe, lautet: Gibt es da noch einen Grund zur Freude? Ich bitte um Verzeihung, wenn ich was durcheinander hier bringe oder sowas. Ich habe sehr wenig Zeit gehabt zum Vorbereiten. Das ist ja alles spontan geworden. Text, hier wird als Grundlage von mir hier vorgeschlagen, ist Philipper 4,4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Oh Paulus, mit dir wird's nicht langweilig. Anderen Ratschlägen zu verteilen ist am einfachsten. Anscheinend machst du es sehr gerne. Das ist doch nicht dein einziger Rat. Es wäre auch in Ordnung, wenn sie nicht so schwer im Umsetzen gewesen wären. Noch einen Rat von dir finde ich in 1. Thessalonicher 5,18. Seid in allem dankbar. Und wenn ich es in anderen Übersetzungen ansehe, dank Gott unter allen Umständen. Seid in jeder Lage dankbar. Dank saget in allem. No, sogar verbal. Als ich diesen Rat von dir gelesen habe, oh weh, das war schon schlimm genug. Wie ist es überhaupt sowas möglich? Und jetzt legst du noch etwas drauf. Freut euch allerzeit. Oh Paulus, musst du das Leben so schwer machen? Und das habe ich erst später gemerkt. Die Reihenfolge. Das ist Vers 16 und dann erst in der Vers 18 kommt das mit: Seid dankbar in allen Dingen. Wäre es umgekehrt nicht etwas einfacher? Und was hat dann der Paulus dazwischen gesetzt? Also der Vers 17 und bei Luther: Betet ohne Unterlass. Hört niemals auf zu beten, in anderen Übersetzungen. Oder lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist ja in neue Genfer Übersetzung. Neue Übersetzungen lassen manchmal eine deutlichere und tiefer zu sehen. Und wenn erst danach den Vers 18 lesen und noch bis an Ende es lesen, dann kommt noch was Interessantes dazu, Hoffnung für alle. Dank Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und wehe ihr. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Das ist ja gar nicht eine Idee von Paulus. Oh, Paulus, entschuldige bitte. Ich dachte doch, dass ein realistisch denkender Mensch wird doch niemals sowas von sich geben. Und ich wollte schon beim Paulus fragen: Paulus, hast du wirklich dir da gut überlegt, was du da niedergeschrieben hast? Freut euch im Herrn alle Zeit. Dein Rat ist doch weit vom Realität des Lebens entfernt. Es ist doch unmöglich, dein Rat in die Praxis umzusetzen. Wäre es nicht ausreichend gewesen, zu schreiben, freut euch im Herrn? Da hätten wir vielleicht, wenn auch mit großer Mühe, ab und zu etwas gefunden, worüber wir uns freuen könnten. Wozu schreibst du noch diese kleinen Wörtchen alle Zeit dazu? Du, Spaß für dich aber. Und das reicht doch nicht aus. Du fügst noch mehr dazu. Abermals sage ich, freut euch. Das ist schon zu viel verlangt. Es scheint, dass du, Paulus, ein sorgloses Leben geführt hast und keinen Grund zum Trauer hattest. Oh, wenn du in meinen Schuhen stecken würdest. Oh weh. So kann man sich irren. Entschuldige bitte, du hast doch nur das, was du begriffen hast, schriftlich weitergegeben. Schwarz auf weiß. Russisches Sprichwort sagt, что написано пером, то не вырубишь и топором. Was mit einer Feder niedergeschrieben ist, kann auch kein Axt entfernen, ist das auf Deutsch. So, von mir übersetzt. Das, was niedergeschrieben bleibt, auch länger erhalten und hat tiefere Bedeutung und Gewicht. Wir reden manchmal, ohne vorher zu überlegen. Und oft bereuen wir das, was wir gesagt haben. Das, was man niederschreibt, überlegt man um einiges tiefer, besonders damals. Heute, bevor man einen Brief sendefertig wird, wird auch Papierkorb zur Hälfte mit Entwürfe gefüllt. Oft ist es so. Papier kostet ja nicht so viel. Damals Schreibmaterial war viel teurer und sehr wertvoller. Da musste man, bevor was niederschreibt, sehr gut überlegen. Und dann liest man sowas. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und das ist schriftlich da. Und niemand kann es widerrufen, vielleicht außer Gott nur. Gibt's da noch einen Grund zum Freude, wenn man sowas liest? Ist Prophet Elia mit seiner Aussage uns nicht etwas näher? Jeder kennt doch seine berühmte Aussage: Ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten daran, mir das Leben zu nehmen. 1. Könige 19,14. Oh, da könnten wir wahrscheinlich besser mitsingen, wenn auch ein eigenes Trauerlied. Wofür habt ihr heute mehr Grund? Ein Grund zum Murren, zum Trauen oder zum Freuen? Wir sind so sehr geneigt, das zu sehen, was auf Oberfläche zu sehen ist. Und wie oft gelingt uns gar nicht, das zu sehen, was hinter den Kulissen passiert. Wie zeitgemäß ist doch der Rat Jesu an seine letzte Gemeinde. Offenbarung 3,18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Elisa, der das Amt von Prophet Elia übernommen hat, befindet sich in einer bedrohlichen Situation. Assyrischer König hat zum Ziel gesetzt, den Prophet Elisa zu vernichten. Und er sprach: So geht hin, das ist 2. Könige 6, 13 bis 15. Und sieht, wo er ist, dass ich ihn greifen lasse. Und sie zeigten es ihm an und sprachen: Siehe, er ist in Dothan.
Da sandte er Pferde und Wagen und eine große Macht dorthin, und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mann Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Wagen. Da sprach sein Knecht zu ihm: O weh, mein Herr, was wollen wir nur tun? Die Lage war sehr ernst. Kein einziger Ausweg. Aber wo wir keinen Ausweg sehen, hat unser lieber Gott noch Tausende davon. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, dass er sah. Und siehe, da war der Berg voll feurigen Rosse und Wagen rings um Elia her. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Es ist eine wunderbare Geschichte und ihr könnt sie in eurem Gedächtnis erfrischen und zu Hause nachlesen. Das ist 2. Könige, 6. Kapitel. Wir lesen nur, wie sie ausgegangen ist. Der Vers 23. Von da an kamen die Streitscharen der Syrer nicht mehr in das Land Israel. So etwas hat ja keiner erwartet. Wir sehen einiges, was uns Kummer und Sorge bereitet, was uns Lebensfreude raubt und in die tiefste Depressionen versetzt. Wenn wir mit unseren menschlichen Augen das, was um uns herum passiert, ansehen, dann stellt sich die Frage: Gibt sich da wirklich noch ein Grund zur Freude? Alles, was zurzeit nicht nur in der Welt da draußen passiert, sondern in Gemeinde Gottes, in seiner letzten Gemeinde, die er persönlich auch aufbaut. Es scheint oft so, dass von seiner Gemeinde bleibt nichts mehr viel übrig. Aber es scheint nur so. Gott hält alles in seiner Hand. Und da können wir sicher sein. Wenn wir nur ihm erlauben würden, unsere Augen zu öffnen, und er hat doch schon ein Mittel dafür bereitgestellt, die Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst, und ich ja auch. Hast du es schon angewendet? Wenn nicht, dann stelle doch dich selber die Frage: Warum zögere ich noch? Vielleicht gefällt mir, im Dunkel herumzudaben. Warum waren Israeliten und sogar Jesus Jünger damals von Messias enttäuscht worden? Sie haben die Geschehnisse mit eigenen Ideen und Vorstellungen verglichen. Wie oft studieren wir die Heilige Schrift nur mit einem Zweck, unsere eigene Idee zu untermauern? Die Bibel ist so geschrieben, dass damit kann man alle möglichen Ideen untermauern und begründen. Das funktioniert ganz gut, wenn wir einzige Worte oder Texte oder sogar Bibelabschnitte aus dem Kontext herausreißen. Unsere Sabbatschule für diesen Quartal erklärt uns ganz gut, wie die Bibel zu verstehen ist, wie man lesen muss. Ja? Ein Drogenabhängiger, der zu einer christlichen Gemeinde gehörte und dabei bestimmte Sachen zu sich nahm, und er war ja nicht allein, es war eine ganze Gruppe da, hat mir erzählt, dass sie es sogar mit Bibeltext begründet haben. Philipper 4,18: einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. In Russisch klingt es noch passender. Kurenie priyatna Bogu. Ist doch klar, Rauchen ist Gott wohlgefällig. Also, wer steht hinter solchen Bibelauslegern? Es wird nicht umsonst an Bibelstudierende einen sehr wichtigen Rat gegeben. Johannes, 1. Johannes 4, 1. Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich vom Gottes Geist stimmt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Das, was ich heute erzähle, ist mein heutiger Standpunkt. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist noch einiges mir zu offenbaren hat. Und ich bin bereit, meine heutige Sichtweise von ihm korrigieren zu lassen. Aufgaben des Heiligen Geistes sind ganz klar in meiner Bibel definiert. Johannes 16, 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Dies ist ein sehr wichtiger Bibeltext für mich, weil er beinhaltet unendlich viel. Kein einziger Mensch hat schon die ganze Wahrheit begriffen. Gottes Wahrheit ist wie auch Gott selber unendlich und unermesslich. Deswegen hat der Heilige Geist eine sehr wichtige Aufgabe. Solange ich lebe, mich immer weiter in dieser ganzen voller Wahrheit zu unterrichten. Und dieses Prozess hört niemals auf. Und wenn ich durch Gottes Gnade das ewige Leben bekommen werde, auch dann wird dieses Vorgang unendlich in die ganze Ewigkeit weitergehen. Das zu begreifen ist enorm wichtig. Auch wenn die Adventisten benutzen so eine Redewendung, die gegenwärtige Wahrheit, das bedeutet aber nicht, dass die Wahrheit verändert sich mit der Zeit. Es wird nur ein oder anderer Aspekt mehr betont. Weil zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, gerade diesen Aspekt zu begreifen. Die Wahrheit bleibt für die Ewigkeit konstant und unverändert, genauso wie auch Gott selber. Das lese ich in Malachi 3,6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Oder in Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater, der Lichter, der, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schaden infolge vom Wechsel. Das zweite sehr wichtige Aspekt, den wir über den Heiligen Geist erfahren, aus Johannes 16, 13, denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Schon ein interessanter Gedanke. Interessanterweise, nach dem gleichen Prinzip handelt auch Jesus. Johannes 12, 49. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Können wir diese Aussage Jesus als Beweis dafür verwenden, dass er keine eigenständige Person ist? Von sich macht, sagt er nichts. Wieso wird dann die gleiche Aussage über den Heiligen Geist als Beweis, dass er nur eine Kraft und keine Person ist, verwendet? Johannes erklärt auch, warum handeln die beiden Personen so. Johannes 7, 18. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaft. Und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Das ist ein himmlisches Prinzip. Und wir hier, solange wir hier leben, sollen auch das versuchen auszuleben. Das steht in Philipper 2,3 für uns geschrieben. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euren Handel bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Ich sehe in diesen beiden Aussagen, dass die drei hier erwähnten Persönlichkeiten aber nicht unabhängig voneinander, sondern jeder hält sich an vorher festgelegten Plan. Jesus, der dem Gottvater in allem gleich war, ist ein Mensch geworden. Und wenn man so ausdrücken darf, er hat seine Göttheit beiseite gelegt. So berichtet meine Bibel in Philipper 2, 6 bis 7. Ich lese neue Genfer Übersetzung. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und als Mensch musste er den gleichen Weg gehen wie auch jeder von uns. Er musste in seiner Rolle erstmal hier reinwachsen. Und erst mit 12 Jahren, als er das erste Mal bei Passafest dabei war, hat er die Parallel zwischen dem Lamm Gottes und seinem Dasein entdeckt. Das erklärt einiges. Und in erster Linie seine Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater, welcher seine göttliche Natur nicht abgelegt hat und koordinierte den Erlösungsplan. In so einem Blickwinkel können wir auch einiges besser verstehen, warum sagte er zum Beispiel in Matthäus 24, 36 interessante Worte. Kann man sonst nie so gut verstehen. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht mal einmal der Sohn. Denn der Gott ist, sollte doch wissen, ja? Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Ist doch logisch. Wenn er hier als Mensch ist, konnte er das auch nicht wissen. Er hat begonnen von null an, wie alle Menschen. Ja, das war ja nicht so einfach. Und dann als Mensch geborene, hereingewachsen und dann als Messias dazustehen. Aber das erklärt einiges. Ja. Er hat seine Göttheit nie benutzt für seine eigenen Vorteile. Vielleicht bin ich altmodisch, aber ich glaube immer noch daran, was in der Bibel drin steht. Und da lese ich, dass es nur zwei Seiten, zwei Möglichkeiten im Leben gibt. Oder zum Schluss werden nur zwei Gruppen von Menschen da sein. Und auf einer Seite befindet sich Gott und auf anderer Seite, Satan. Und die beiden befinden sich in einem Kriegszustand. Wir sind dazwischen, mitten in dieser Auseinandersetzung, mitten im Kriegsgebiet. In der Bibel gibt es einige Bilder, die es verdeutlichen, dass es zwei Seiten bloß gibt. Ja? Licht und Finsternis, Leben und Tod, Paradies und Hölle, Wahrheit und Lüge. Wir können das weiter fortsetzen, da gibt es sehr vieles davon. In meinen Augen entweder glaube ich an absolute Wahrheit, die in der Bibel zu finden ist, die laut postmodernen Denken gar nicht gibt. Oder ich glaube an die Satans Lügen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder oder. Die Leute von heute bezeichnen es als Schwarz-Weiß-Malerei. Heute ist modern, über die graue Sonne zu sprechen. Ich frage nur, wer malt mit grauen Farben? Für mich alles, was mit Wahrheit und wahrem Gott zu tun hat, nur eine Farbe hat. Und das ist die weiße Farbe. So ein Bild habe ich aus meinen Bibelstudien entnommen. Alles, was mit Gott zu tun ist, ist immer irgendwie weiß dargestellt. Der Gegenspieler Gottes, Luzifer, erzählt Lügen. So wird auch in der Bibel dargestellt. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Johannes 8, 44. Die Lüge bezeichne ich mit Schwarz. Und wer malt mit grauen Farben? Wie entsteht denn der graue Farbton? Ich denke, das weiß jeder. Dazu muss man Weiß und Schwarz zusammenmischen. Wer mischt diese Farben zusammen? Wer vermischt Lügen und Wahrheit? Wer ist daran interessiert? Wer steckt hinter der grauen Zone? Satan arbeitet sehr individuell. Welche Menge von Lügen darf man zur Wahrheit dazu mischen? Hängt von betroffener Person ab. Er will ja alle verführen, auch die Auserwählte. Für jeden Mensch hat er maßgeschneiderte Lüge. Deswegen die Graupalette ist unendlich breit. Die sehr nah an Gott stehen, würden sofort merken den Farbtonunterschied. Deswegen darf nicht zu viel Schwarzfarbe hinein, nur ein paar Tropfen. Aber das reicht völlig aus. Ist das noch die Wahrheit? Ist das noch die volle Wahrheit? Nein, das ist nicht mehr die Wahrheit. Aber damit es keiner was merkt, hat er eine sehr gute Vorarbeit geleistet. Leider hat es auch in der Bibel Gläubige tiefe Wurzel geschlagen. Die Bibel wird nicht mehr als absolute Wahrheit anerkannt. Wo gibt es dann noch die Wahrheit, wenn nicht in der Bibel? Jeder hat Recht auf eine persönliche Wahrheit. ist das nicht ein Grund zur Freude. Und manche freuen sich darüber. Für manche ist es eine sehr große. Ja, wir sind nicht gebunden an irgendwas. Jeder darf glauben, was er will. Das alles wäre ja noch halb so schlimm, wenn es vor unserer Gemeindetür stehen geblieben wäre. Leider ist es aber nicht der Fall. Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass die Zahl derer, die nicht mehr an die biblische Wahrheit glauben, rapide zunimmt. Sogar gibt es einige Adventisten, die zweifeln daran, dass diese Gemeinde hier vom Gott persönlich ins Leben gerufen wurde, dass durch Offenbarungen Gottes und Führung des Heiligen Geistes in Entstehungsphase unsere Pioniere zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, die bis heute bestehen und in grundlegenden 27 Glaubenspunkten zusammengefasst sind, und dass diese bindend für alle Gemeindeglieder sind und dass der Heilige Geist diese Gemeinde bis heute geführt und weiterhin begleiten wird. Gibt es da wirklich noch einen Grund zur Freude? Und Antwort auf diese Frage wird bei jedem anders ausfallen. Und wird abhängig von meiner persönlichen Einstellung dazu sein. So eine Redewende wie Sola Scriptura hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört. Ich nehme es an. Sola Scriptura, nur die Heilige Schrift, ist die Grundlage gewesen für die Entstehung des Protestantismus und für unseren Glauben. Sehr wichtiger, grundlegender Prinzip der Reformation, eine von berühmten 95 Thesen von Martin Luther. Wir als Gottes letzte Gemeinde sind immer noch überzeugt, dass diese These gültig ist. Das ist auch so. Aber manchmal wird diese These uns selber zu Verhängnis. Stichwort Propheten. Und da habe ich ein paar Fragen. Meinetwegen, ihr könnt es als rhetorisch ansehen, aber wenn ich versuche, das für sich zu beantworten, das vielleicht wird hilfreich sein für euch. Und für mich auch, weil ich antworte diese Frage für mich. Bibel und Propheten, können sie sich widersprechen? Wozu noch Propheten, wenn nur die Bibel? Wieso ist die Heilige Schrift im Laufe der Zeit immer dicker geworden? Ab welchem Zeitpunkt der Geschichte ist Sola Scriptura Prinzip denn gültig? Und was steckt hinter diesem Prinzip überhaupt? Warum war es für Martin Luther und andere Reformatoren so ein wichtiger Punkt? Hat uns dieser liebe Gott schon alles gesagt, was er wollte und konnte sagen? Warum entstehen solche Gruppierungen, so wie Lutheraner, Calvinisten, Gussiten oder zu Apostelzeiten? Ich gehöre zu Apollos, ich zu Paulus, ja, kennt er diese Geschichte auch. Und wieso hat die evangelische Kirchengemeinde der Reformation widerrufen? Sind jetzt die 25 Thesen nicht mehr relevant? Wir übrigens kennen gar nicht die alle 95 Thesen. Ja? 25 habe ich gesagt. Natürlich 95. Schön, dass ihr da richtig zuhört. 95, ja. Also Fragen ohne Ende. Ich konnte dieses weiter fortführe, aber ich könnte selber die Fragen stellen. Ja. Habt ihr Antworten auf diese oder ähnliche Fragen? Wenn wir unsere Antworten vergleichen werden, werden sie übereinstimmen. Was denkt ihr? Wahrscheinlich nicht. Und warum nicht? Weil jeder von uns ist einen anderen Weg gegangen. Jeder hat mit Zeit eigene Wissen eingeeignet. Und das ist mit sehr vielen Faktoren verbunden. Und grundsätzlich ist es so, dass dieses Wissen wird von unserem Gehirn in unterbewusst als Filter oder als Maßstab verwendet. Alles, was da in dieser Schablone nicht hereinpasst, wird aussortiert. Martin Luther hat nicht vorgehabt, die katholische Kirche zu reformieren. Er hat nur seine neu gewonnenen Erkenntnisse weitergegeben. Und er war naiv genug, wie auch wir manchmal, zu glauben, dass auch die anderen werden es mit Begeisterung annehmen. Kein einziger Wahrheitssuchende wird von Gott in den Stich gelassen. Leider, da sind weit nicht alle an dieser neu gewonnenen Wahrheit interessiert. Und ich spreche hier um göttliche Wahrheit, die auch wirklich eine Wahrheit ist und nicht über die Satans Lüge, die er als Wahrheit verkauft. Luthers sola scriptura und unsere heute können sich sehr voneinander unterscheiden. Für Luther war es sehr wichtig, die Bibel und kirchliche Tradition voneinander zu trennen. Und wir möchten die Bibel von neuen Erkenntnissen trennen. Tradition und neue Erkenntnisse, das sind nicht dasselbe. Katholische Kirche hat einige heidnische Traditionen christianisiert. Und bis heute gibt es noch Überreste von heidnischen Traditionen im Protestantismus, die hoch und heilig gehalten werden. Am letzten Abend haben wir wieder mal den Text aus 2. Chronik 20,20 gehört. Und ich mache diesen Text sehr. Und ich lese es in Hoffnung für alle. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr standhalten können. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben, und ihr werdet als Sieger zurückkehren. Gott hat immer durch seine Boten, Propheten, wichtige Botschaft an seine abtrünnige Kinder gesendet, zur Zeit, wenn es nötig war. Wir würden es als gegenwärtige Wahrheit heute bezeichnen, und einige von diesen Botschaften sind auch in niedergeschriebenen Form jetzt in der Bibel zu finden. Jetzt, aber damals nicht, als die Propheten kamen mit dieser Botschaft. Wenn sie damals auch dieses Prinzip Sola Scriptura festgehalten hätten, dann würde bis heute die Bibel immer noch nur als Partbücher Mose bestehen. Seitdem der biblische Kanon festgelegt wurde, wird nichts mehr dazu getan. Ist abgeschlossen. Hat Gott schon fast 2000 Jahre nichts Wichtiges mehr zu sagen? Doch. Und deswegen finde ich auch den oben genannten Text so wichtig. Glaubet an Jehova, euren Gott, und ihr werdet befestigt werden. Glaubet seinen Propheten, und es wird euch gelingen. Das ist in Elberfelder Übersetzung. Jeder, der ein Wort von Gott überbringt, kann auch als Prophet angesehen werden. Und zu jedem Zeitabschnitt der Geschichte brauchen die Menschen zeitgemäße Anweisungen. Ich habe schon oft die Frage gehört, sag mal, wo steht es bei Ellen White geschrieben, wenn jemand hört was Neues. Und wenn man zeigen kann, wirklich, wo es bei Ellen White steht geschrieben, dann kommt nächste Frage, wo steht es in der Bibel? Und wenn man auch das kann, dann ist ja schon derjenige, der gefragt hat, gefragt. Ja? Was machst du jetzt damit? Aber wenn das nicht in Geistweissagen und nicht in der Bibel zu finden ist, was dann? Wenn es vom Heiligen Geist kommt, dann wird es nicht im Widerspruch, sondern in voller Harmonie mit Glaubenspunkten, mit Geisterweissagen und mit der Bibel zu finden ist. Und mit ganzer Bibel, mit Alt- und mit Neuem Testament. Wenn einer kommt und erzählt euch, dass einer oder andere Glaubenspunkt nicht korrekt ist, dann könnt ihr sicher sein, dass dieser Bote ist nicht von Gott beauftragt worden. Der Heilige Geist wird niemals abschaffen, das, was er vorher offenbart hat. Sola Scriptura und Ellen White, passt das wohl zusammen? Wenn wir 2. Chronik 20,20 im Augen behalten, dann sehr wohl. Was gerade darüber spricht, dieser Kontext, gerade das ist ein Zeichen, auch eine richtige Gemeinde Gottes, Offenbarung 19,10, das kennt ja jeder Adventist schon. Und hier ist keiner gezwungen, die gleiche Meinung zu haben. Wir sind von Anfang an mit freiem Willen ausgestattet worden. Und Gott zwingt niemanden, an seine Wahrheit zu glauben. Wer sich in grauen Zonen sich wohl fühlt, dann bitteschön, der kann da weiter verweilen. Wir dürfen nur nicht vergessen, das Prinzip aus Galater 6,7 ist immer noch gültig. Und da steht ja geschrieben, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch was ernten. Ich persönlich möchte den Joshua-Worten anschließen und die klingen immer noch in meine Ohren, in Joshua 24,15. So erwählet euch heute, welchen ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich persönlich glaube immer noch, dass Jesus Christus höchstpersönlich diese Gemeinde ins Leben gerufen hat. Und diese seine Gemeinde wird bis seine Wiederkunft bestehen. Matthäus 16,18. Er ist derjenige, der diese Gemeinde auch leitet, weil Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist der Leibesräter. Epheser 5,23. Der Heilige Geist, die dritte Person der dreieinigen Gottes, sorgt dafür, dass seine Gemeinde zur vollen Erkenntnis der Wahrheit heranwächst. Johannes 16,13. Unter ständiger Führung durch den Heiligen Geist im Laufe der Zeit die wichtigsten Erkenntnisse in 27 Punkten zusammengefasst. 28 schon bestanden, ja? Ja, 28. war noch im Laufe, ja? Nur ich kann auch 28 sein. Zusammengefasst sind, ja? Und zum Wohl der ganzen Gemeinde diese Erkenntnisse für alle Mitglieder der Gemeinde bindet sind. Ja. Alle Gemeindeglieder von Siebenten-Tags-Adventisten diese 27 Glaubenspunkte nehmen ernst. Weil die Wahrheit verändert sich nicht, neue Erkenntnisse werden die vorherige nicht ersetzen, sondern erweitern und in noch helleren Licht darstellen. Was denkt er? Hat Apostel Johannes einen Grund zur Freude, als er auf Insel Patmos verbannt wurde? Und er schreibt in Offenbarung 12,12, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnet, wehe der Erde und der Meer, denn der Teufel ist zu euch nie hinabgestiegen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Zu welcher Gruppe hat er sich zugehörig gefühlt? Diese im Himmel oder die auf der Erde sind? Und Apostel Paulus, der schreibt sehr interessante Worte, Philipper 3,20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und von Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, des Herrn. Und zu welcher Gruppe möchtet ihr dazugehören? Satan wird versuchen, alles Mögliche zu tun, um uns von dieser Freude fernzuhalten. Aber er hat diesen Kampf schon verloren. Und wir können auf der Seite des Siegers kämpfen. Und wir haben ein sicheres Mittel, um ihm zu widerstehen. Jakobus 4,7. Darum unterwerft euch Gott in Demut. Widersteht dem Teufel, so wird er von euch, was? Fliehen. Und nicht nur das, sondern um einiges mehr. Markus 6,7. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Was für eine Vollmacht? Böse Geister auszutreiben. Gibt es da noch einen Grund zur Freude? Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Lukas 10,20 hat Jesus gesagt. Das funktioniert unter bestimmten Bedingungen. Darum unterwerft euch Gott, haben wir gelesen in Demut, und wandert in seiner Wahrheit. Und interessante Erkenntnis vermittelt uns Psalmdichter. Er sagt, seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Schirm und Schild. Psalm 91,4. Nur diejenigen, die persönlich in Wahrheit befestigt sind, werden zum letzten Zeit auch bestehen. Ja? Und für mich ist ein riesiger Grund zur Freude, dass seine Wahrheit, wie auch er selber, bleibt unverändert. Wir müssen uns nicht ständig auf neue Suche begeben. Auch David hat einen Grund zur Freude gehabt. Psalm 33,1. Freut euch des Herrn. Oder in Neu-Genfer Übersetzung, jubelt über den Herrn. Nun, meine Brüder, freut euch in den Herrn. Frühere Warnungen zu wiederholen, ist mir keine Last euch. Aber eine Stärkung, schreibt er zu Philipper, Kapitel 3,1. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich für euch alle, Philipper 2,17. Apostel waren keine Masochisten. Vielleicht konnte man auf so einen Gedanken kommen, wenn man sowas liest, so in Apostelgeschichte 45 und 41. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen noch einmal in der Öffentlichkeit zu sprechen und sich dabei auf Jesus zu berufen. Dann wurden sie freigelassen, die Apostel aber verließen den Hohen Rat
voller Freude darüber, dass sie dazu auserwählt hätte, für Jesus Verachtung und Schande zu ertragen. Und nur zum Vergleich ein alternatives Gottesdienst in Anführungszeichen. Da schrien sie so laut sie konnten und ritzen sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut auf ihnen herunterlief. 1. Könige 18, 28. Wessen Gottesdienst wird hier beschrieben? Der Baal-Gottesdienst, ja? Das ist ja auch Realität. Wenn ich das alles in Betracht nehme, dann sehe ich, was für ein Vorrecht ist, den wahren Gott zu kennen. Wir sind aufgerufen, fordern den Umständen entsprechend handeln und gesunden Menschenverstand einzusetzen. Römer 12, 15, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Ich kann bestätigen, wie Bruder letzte Sabbat gesagt, die Batterie ist neu wahrscheinlich, ja? Die Uhr läuft so schnell. Aber ich bin schon am Ende. Wenn Bibel über Freude spricht, dann geht es weniger um Gefühle, sondern um einen Prinzip, der dahinter steht. Das ist unsere freiwillige Entscheidung. Nicht immer können wir die Umstände ändern, aber unsere innere Einstellung dazu schon. Und wenn wir das lernen, dann konnten wir auch in weniger guten Tagen besser zurechtkommen. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass bei Auspeitschen Apostel haben nach jedem neuen Schlag gejubelt und ausgerufen, ach, das tut gut, bitte weitermachen, nicht aufhören. Aber ich denke, dass in solchen Situationen haben sie sich bestimmt an Jesus' Worte erinnert. Matthäus 5, 10 bis 12. Glücklich sind die, verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Da merkt man, dass die Gedanken aus Jesus' Bergpredigt hängen geblieben sind. 1. Petrus 1, 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, und manches Schwere erleidet. 1. Petrus 4, 13. Freut euch viel mehr darüber, dass ihr mit Christus leidet, denn werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er als seine Herrlichkeit erscheint. Lukas 21, 28. Deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenen Haut, denn eure Rettung steht kurz bevor. Wenn das für einen Christ kein Grund zur Freude ist, was konnte dann das noch sein? Offenbarung 3, 11. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone raube. Oh ja, Krone hört sich besser als Korona. Und Offenbarung 2,10. Fürchte nicht von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch in Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Seid getreu bis zum Tode und ich werde dir die Krone des Lebens geben.
Wird das nicht ein Grund zur Freude und Jubeln sein? Danach, wenn alles vorbei ist, schon. Ende des Verses hört sich schon etwas anders als Anfang an. Ja, Grund zur echten Freude ist nicht immer auf dem ersten Blick zu erkennen und hat nichts mit sinnlosen Lachen zu tun. Freude kann man auch mit Tränen im Augen erleben. Der Apostel Paulus hat noch um einiges mehr für uns parat. 2. Korinther 13, 11, das ist mein letzter Vers. Freut euch darüber. Übrigens, Brüder, freut euch, werdet vollkommen, seid getrost, seid eines Sinnes, seid im Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Da haben wir noch einiges vor uns. Gott helfe uns in das alles hereinwachsen. Amen.